Der Fehler, den jetzt viele machen, ist, das, was ChatGPT zurückliefert, vorzuwerfen, das ist ja nicht brauchbar als Programmierersatz. Das ist genauso sinnvoll, wie einem Kleinkind, was gerade laufen gelernt hat, vorzuwerfen, du bist nicht brauchbar als Marathonläufer irgendwann mal. Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und heute möchte ich mit dir über ChatGPT sprechen und was das für uns als Softwareentwickler, gerade im Besonderen bei Programmierung, bedeutet. Du bist sicherlich schon geflutet mit irgendwelchen Videos genau zu dem Thema und hast sicherlich auch schon x Blog-Einträge dazu gelesen. Deswegen mache ich den Was ist ChatGPT-Part mal ganz kurz. Ist quasi eine Natural Language Model, was man einsetzt, um der Maschine eine Frage mit normaler Sprache hinzuwerfen und sie gibt dir eine Antwort zurück. Die Antwort basiert aus Dingen, mit der man vorher das Modell trainiert hat. Dinge sind eine relativ große Anzahl von Webseiten aus dem Internet, eben nicht alles, bei weitem nicht alles. Und dann hat man ein bisschen dran gedreht und gefeilt, ob diese Antworten auch Sinn machen. Und bevor wir reinschauen, wo die Grenzen dadurch liegen, will ich dir einfach kurz mal mitgeben, wie ich für mich ChatGPT getestet habe, weil ich da wirklich zu erstaunlich guten Ergebnissen gekommen bin. Ich habe bei Medium einen Artikel von jemandem gelesen, der ChatGPT genutzt hat und das eingesetzt hat, um eine klassische To-Do-App mal zu programmieren, in dem Fall mit React und Next. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, das könnte ich auch machen, aber möglichst nicht dasselbe, sondern ich möchte gerne noch Angular dafür nutzen. Also habe ich ChatGPT angeschmissen und habe einfach gefragt, how to create a To-Do-App with Angular. Und dann habe ich so eine richtig große, lange Liste zurückbekommen mit all den Schritten, die ich machen muss. Das Charmante ist, du kannst jeden dieser Schritte nehmen und kannst ihn wieder einzeln an die Maschine schmeißen und kannst sie dann eben fragen, was meinst du mit dem Schritt? Also eben, es fing dann an, dass man eben ein Angular-Projekt mit Command-Line-Interface anlegen soll. Dann habe ich zurückgefragt, wie geht denn das? Und dann habe ich das zurückbekommen, wie ich das machen soll. Super Sache. Dann hat es angefangen mit Komponenten bauen. Habe ich gefragt, wie baue ich Komponenten? Antwort und in den Code umgesetzt. So ging das die ganze Zeit weiter. Was mir dann dazu noch positiv vor die Füße fiel, also wirklich ein geniales Konzept war, war, dass ich das Ganze im Visual Studio Code gemacht hatte und festgestellt habe, oh, meine andere KI, also GitHub Copilot, war ja auch noch offen. GitHub Copilot hat in dem Moment sehr cool eingegriffen, weil nicht alles, was von ChatGPT zurückgegeben wird an Code, sagen wir mal, up-to-date ist oder auch vielleicht viel zu kurz ist. Das heißt, der GitHub Copilot hat dann angefangen, Vorschläge zu machen für Dependencies, die ich stattdessen einsetzen sollte. Es hat mir relativ hübsche UI-Anpassungen vorgeschlagen und, was ich auch sehr cool fand, hat sehr viel so Security-Themen und Error-Handling für mich aufgefangen. Dann hatte ich quasi das Glück, dass ich mit zwei KIs gleichzeitig einfach so eine To-Do-App am Nachmittag mal zusammenbasteln konnte und wenn ich fragst, wie lange das gedauert hat, effektiv hat es keine 30 Minuten gedauert. Der Großteil war tatsächlich das Ausformulieren der Fragen und Löschen von Zeilen, die mir nicht gefallen haben. Dann habe ich einfach GitHub Copilot dazu gezwungen, eine andere Zeile vorzuschlagen, als ChatGPT sie gemacht hätte. Nach 30 Minuten war ich fertig. Dann habe ich noch 10 Minuten damit verbracht, das Ganze persistent zu machen. Also ich habe es an einem Firestore angedockt und kann sagen, dass ich weniger als 10% überhaupt selbst gecodet habe. Also eben 90% gehören ganz klar den beiden KIs, wobei ChatGPT für mich die größte Arbeit gemacht hat. Ich würde so sagen, 3/4 der Arbeit ist bei ChatGPT, weil es mir gesagt hat, so und so musst du das machen, das wäre der Vorschlag. Und der Rest war dann vom Copilot, der das Ganze noch ein bisschen sicherer, hübscher und ich sage mal auch so für mich vom Error-Handling wohlfühlender gemacht hat. Also ich würde sagen, super Sache, funktioniert richtig gut für kleine Sachen. Aber muss ich ganz klar sein, dass in der jetzigen Phase das Ding natürlich noch relativ klein ist. Und dann kommen wir zu dem Punkt, was sind die Grenzen von ChatGPT? Man muss ganz klar sagen, das Ding ist nicht dafür gemacht worden, um zu coden. Das ist wirklich nur so ein zufälliges Nebenprodukt. Und für ein zufälliges Nebenprodukt finde ich die Ergebnisse eigentlich relativ beeindruckend. Der Quellcode wird eben nicht auf korrekten Security-Inhalt überprüft. Er wird auch noch nicht mal auf Plausibilität überprüft oder auch, ob quasi die richtigen Packages richtig angezogen werden. All das wird eben nicht gemacht. Der Fehler, den jetzt viele machen, ist, das, was ChatGPT zurückliefert, vorzuwerfen, das ist ja nicht brauchbar als Programmierersatz. Das ist genauso sinnvoll, wie einem Kleinkind, was gerade laufen gelernt hat, vorzuwerfen, du bist nicht brauchbar als Marathonläufer irgendwann mal. Man muss ein bisschen darüber nachdenken, dass das Modell ja erstmal mit den richtigen Daten gefüttert werden muss. Das heißt, mehr aufs Coding optimiert sein muss. Es ist ja auch noch nicht mehr alles aus dem Internet dort reingeflossen. Es ist nur eine kleine Auswahl, kleinen Anführungsstrichen, es werden sicherlich 100 Millionen Datensätze sein, aber eben nicht das, was das ganze Internet bietet. was die Maschine zum Trainieren nutzen kann. Und es sind vor allen Dingen nicht die Repos von GitHub mit drin. Das heißt, das fehlt ChatGPT alles. Die Kleinkind-Analogie passt wirklich perfekt in dem Fall, weil es wirklich erstmal alles ohne Kontext aufsaugt und dann im nächsten Schritten muss man sagen, okay, wie machen wir denn das jetzt hübscher? Und sie sagen das auch ganz klar von OpenAI auf der Webseite, wenn sie berichten, was ChatGPT kann. Erstens, es ist ein Developer-Preview, es ist Work in Progress, iterative und es wird wirklich noch weiter ausgebaut. Und jetzt kann man anfangen, ein bisschen rumzuspinnen, was sein wird, was man sich sehr gut vorstellen kann. Und so mit so ein bisschen Fantasie, auch aus diversen Science-Fiction-Serien, würde ich sagen, dass da extrem gut Luft noch nach oben ist. Was ChatGPT jetzt schon kann, ist dir quasi bei der Struktur zu helfen. Und so albern es klingt, als Gesprächspartner. Du kannst wirklich sagen, wie mache ich Applikation XY und dann anfangen zurückzuspielen. Wie baue ich Komponente XY? Wie mache ich, dass diese Komponente mit dem Template gut funktioniert? Welche Datenbank wird für solche Sachen benutzt? Worauf muss ich achten, wenn ich diese oder jene Komponente implementiere? Das kann ChatGPT richtig gut. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass wir Voice-Eingaben benutzen und Voice-Ausgaben bekommen, so ähnlich wie das Googles Conversational AI jetzt schon kann, dann ist das wirklich wie, ich rede mit der Maschine, die Maschine redet mit mir und es ersetzt nicht einen ganzen Entwickler an dem Punkt, aber es ersetzt so diesen Ping-Pong-Partner, den man nicht hat, wenn man nur stupide Google benutzen kann oder nur Stack Overflow benutzen kann, wo es ja sehr einseitig ist. Du kannst nur lesen. Der Code ist vielleicht gar nicht notwendig, dass der besser wird, den ChatGPT ausspuckt. Weil dafür gibt es ja eigentlich schon andere Alternativen, also sagen wir Tab 9 oder GitHub Copilot, die den Code dann noch nachformatieren. Und auch diese sind ja wieder Work in Progress, die werden immer besser. Jedes Mal, wenn wir anfangen, über diese ganzen KIs zu lästern, ist das die Grundlage, um die KIs noch besser zu machen. Daraus ergibt sich jetzt natürlich die Frage, wird mein Arbeitsplatz ersetzt? Und das ist auch wirklich so die meistgestellte Frage. Bevor ich da genau was zu sage, einfach noch zum in Erinnerung rufen. ChatGPT ist eine von vielen KIs. GitHub Copilot habe ich jetzt ja auch schon häufig genug gesagt. Tab 9. Und es gibt eben auch noch AlphaCode, die noch aus einer ganz anderen Richtung kommen. Die wollen kreativ programmieren können mit der Maschine. Und bei all diesen Dingern stehen ganz große, finanzstarke Tech-Giganten dahinter. Denn Coden ist teuer. Und Coden zu vereinfachen, selbst wenn man nur 10% spart, sind gigantische Summen, die man dabei spart. Und das Vereinfachen ist natürlich eigentlich auch was Gutes für uns, weil, ich meine, wie viel Zeit man mit Stack Overflow oder Google Suchen verbringt, das können die KIs dann für einen irgendwie übernehmen. Deswegen ist für mich ganz klar, KI in der jetzigen Situation mit ChatGPT eine von vielen und eine der größten, das, was man als disruptive Innovation bezeichnet. Also etwas, was wirklich das Potenzial hat, den Markt zu zerreißen und von unten herum aufzuwickeln. Deswegen finde ich die Frage eigenartig gestellt, ob es den Arbeitsplatz ersetzt. Disruptive Innovation funktioniert anders. Sie ersetzt nicht dich direkt, sondern du wirst aus dem Markt ausgepreist. Wenn du schauen willst, wie das ist, dann schau zu den Investmentbankern im Anfang der 2000er oder schau, wie es den Autobauern in Detroit in den 1970ern ging. Was passiert ist, es werden einfach einfachere Produkte produziert, die günstiger sind, massiv günstiger. Und das wird irgendwann dazu führen, dass bestimmte Dinge sich gar nicht mehr lohnen, von Entwicklern, die teuer sind, machen zu lassen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Sagen wir mal, wir haben eine REST-API, die du aufbauen solltest. Und dann kommt der Kunde zu dir und sagt, um das hätte ich gern. Das heißt, du musst mit dem Kunden eine Konversation starten. Du machst einen Workshop gegebenenfalls, du programmierst, du nimmst, lässt es abnehmen, dann deployst du das, dann machst du noch ein bisschen Maintenance und ich sag mal, Pi mal Daumen, es kostet 5000 Euro. Wenn der Kunde jetzt auf der anderen Seite die Möglichkeit hätte, einen KI-Service zu nehmen von irgendeinem Cloud-Anbieter unserer Wahl, also einer von den großen drei, dann kann er einfach sagen, liebe KI, ich hätte gerne eine REST-API, die das und das kann. Und dann setzt die KI das für ihn sofort um. Das heißt, es gibt noch nicht mal eine Wartezeit. Gefällt ihm das nicht, dann lässt das halt sein und tut es weg. Gefällt es ihm, ist super, bezahlt er garantiert nicht mehr als 50 Euro im Monat. Dann nimmt der Kunde das gerne auch in Kauf, denn es ist dieselbe Situation wie beim Bäcker um die Ecke. Der Bäcker um die Ecke argumentiert auch, meine Qualität ist viel besser und du unterstützt damit lokales Handwerk. Es hindert niemanden, dann zum Discounter zu gehen und es billiger zu kaufen, weil man es sich selbst am nächsten. Und wir reden hier über große Unternehmen, die Dienstleistungen einkaufen, die Programmierung einkaufen. wenn sie dann eben nur ein halbgares Produkt kaufen können, aber der Preis nur ein Bruchteil dessen ist, als wenn sie es entwickeln lassen würden, dann wird sich das schon Stück für Stück durchsetzen. Das ist so ähnlich wie mit Squarespace als Beispiel, was sich im Endeffekt bei Unternehmenswebseiten auch durchsetzt. Warum soll ich alles entwickeln lassen bei einem Entwickler XY, wenn ich es selbst jederzeit anpassen kann? Die Leute kümmern sich ums Maintenance und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Anbieter, sagen wir in Google Business, der diese Webseiten sogar noch umsonst dazu gibt, wenn du einen Google Business Account hast. Also da ist relativ viel möglich, wo ich denke, dass disruptive Innovation tatsächlich eintritt. Ob sie morgen oder übermorgen eintritt, das halte ich für, nicht gerade wahrscheinlich, aber in den nächsten 2-3 Jahren definitiv. Und es wird nur an kleinen Ecken und Kanten anfangen, das, was man eben einfacher ersetzen kann. Eben diese klassischen einfachen Applikationen oder eben die Projektpläne, wie man was zusammen programmieren kann. Und das bringt uns zu dem Punkt, was du machen kannst. Also sicherlich erstmal keine Panik haben. Also das finde ich relativ wichtig. Es wird nicht morgen oder übermorgen irgendwas ersetzt werden. Also dein Arbeitsplatz wird nicht ersetzt werden, meiner auch nicht so schnell. Wichtig ist aber auch, dass du dir klar machst, dass es Auswirkungen haben wird. Und zwar von ganz vielen Ecken und Kanten. Irgendwo wirst du sehen, dass kleine KI-gepowerte Services auftauchen, die Dinge besser machen, als wir Entwickler das momentan können. Also gerade simple Code schrubben oder einfache Projekte machen, das wird man in sehr absehbarer Zukunft tatsächlich über solche KIs abbilden können. Dementsprechend ist wichtig, den Markt zu beobachten und auch die KI selbst einzusetzen. Also es ist wirklich nichts Dramatisches, ChatGPT zu nutzen oder GitHub Copilot zu nutzen und damit seine eigene Effizienz ein bisschen nach vorne zu bringen. Und es hilft dir auch tatsächlich im Flow zu bleiben. Auch wenn du mit einer Maschine redest oder eine Maschine was vorschlägt, es ist wirklich einfacher, in dem Flow zu bleiben, als wenn du jetzt irgendwie ein Browserfenster nochmal irgendwo extra offen hast und bei Google danach suchen musst, dann so wie ich wahrscheinlich 37 Tabs aufmachst von potenziell guten Antworten. Da hilft dir die Maschine tatsächlich vorzufiltern. Bevor ich mich verabschiede, wollte ich dir eigentlich noch einen Teaser aufs nächste Video geben, weil bei dem ganzen ChatGPT-Thema fehlt mir eigentlich einiges an Fragen, die viel wichtiger sind, nämlich wie groß die Veränderungen für die großen News-Giganten sind oder Suchen- und Finden-Giganten wie Google, wenn man jetzt eine KI hat, die einem das im Moment ja quasi kostenfrei zur Verfügung stellen würde. Oder auch wie gut sich KI eigentlich missbrauchen ließe, eben für kriminellen Einsatzzwecke. Jetzt denke ich mal gerade so an Spam oder Falschinformationen, das kannst du relativ schnell in großen Mengen kreieren. Darüber möchte ich tatsächlich gerne im nächsten Video sprechen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, hast ein bisschen was für dich mitgenommen, hast du eine andere Meinung, wie immer in die Kommentare rein, ist gern willkommen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!